Römer 8, 1 bis 11. Dort schreibt der Apostel Paulus in diesem gewaltigen Kapitel, für viele ist es wohl das Inhaltsreichste, das Paulus überhaupt geschrieben hat. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Denn die, welche nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist, die aber, die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, sie kann es auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Ich weiß sehr wohl, dass das ein sehr schwerer Abschnitt ist. Wenn man den so zum ersten Mal hört oder liest, wird man wohl nur einen Bruchteil davon aufnehmen und erfassen können. Aber wir wollen uns heute Morgen nicht Vers für Vers durch diesen Text hindurch arbeiten, sondern ich möchte ihn mehr sinngemäß auslegen. Und ich hoffe, dass wir die Hauptgedanken dann besser verstehen können. Ich möchte sprechen über unser Verhältnis zur Welt, zu dieser Welt, in der wir leben. Kapitel 8 beginnt mit einer gewaltigen Aussage. Das letzte Mal haben wir uns damit intensiv befasst. Wir haben nur diesen Vers betrachtet. Römer 8, Vers 1. Paulus schreibt, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Wir sind von Natur in Adam, und wenn wir errettet sind, dann sind wir in Christus. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Eine Zwischenlösung gibt es nicht. Für die, die in Christus sind, gibt es keine Verdammnis mehr. Wir sind herausgenommen aus dieser Welt. Und unser Herr lehrte, dass wir nun noch in der Welt sind, aber nicht mehr von der Welt. Das ist ein großer Unterschied. Wir sind noch in dieser Welt. Wir werden krank wie Menschen in dieser Welt. Wir haben manche Probleme wie Menschen in dieser Welt. Aber wir sind nicht mehr von der Welt. Wir können uns vergleichen mit den Israeliten, die aus Ägypten errettet worden waren. In Ägypten waren sie Sklaven des brutalen Pharao. Sie führten ein Sklavenleben über 400 Jahre lang. Aber Gott errettete sie durch große Machttaten. Er schenkte ihnen das Blut des Passahlammes und er schenkte ihnen die Teilung des Roten Meeres. Und dann waren sie errettet. Als sie auf der anderen Seite waren des Roten Meeres, waren sie wirklich errettet aus der Hand Pharaos. Sie waren keine Sklaven mehr, sie waren jetzt frei. Und doch, ihr lieben Geschwister, wenn wir die Mosebücher einmal aufmerksam lesen, werden wir etwas feststellen. Die Israeliten waren zwar aus Ägypten heraus, aber Ägypten war nicht aus ihren Herzen heraus. Das ist ein großer Unterschied. Wenn es Probleme gab, wenn das Wasser fehlte oder die Nahrung, dann sehnten sie sich sofort wieder zurück nach Ägypten. Ägypten war nicht aus ihren Herzen heraus. Und genauso war es schon zuvor Lots Frau ergangen. Sie musste förmlich aus dem untergehenden Sodom herausgezerrt werden. Und dann war sie zwar draußen, aber Sodom war nicht aus ihrem Herzen draußen. Und sie schaute zurück und starb auf der Stelle. Und erstarrte zur Salzsäule. Ihr Lieben, das sollte uns zu denken geben. Errettung wird überall in der Bibel als die Flucht aus dieser gerichtsreifen Welt beschrieben. Diese Welt ist böse. Diese Welt wird vom Teufel regiert. Diese Welt wird eines Tages vergehen. Und darum müssen wir aus ihr entfliehen. Errettung bedeutet entfliehen aus dem Verderben dieser Welt. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, dass wir diese Welt nicht lieben sollen. Habt nicht lieb die Welt, noch was in ihr ist. Die Menschen in dieser Welt, die sollen wir lieben, ohne Ausnahme, ohne Unterschied von Hautfarbe und Nationalität und sozialem Stand und was da noch genannt mag werden. Die Menschen in dieser Welt sollen wir lieben, aber das System dieser Welt sollen wir nicht lieben. Denn die Welt besteht aus Lust des Fleisches, Lust der Augen und des Hochmut des Lebens. In dieser Welt ist die Gesinnung des Fleisches, wie es Paulus hier in Römer 8 sagt. Mit einem Wort ausgedrückt, in dieser Welt ist Weltlichkeit. So möchte ich es einmal nennen heute Morgen. Weltlichkeit. Wenn Menschen so denken, wie man in dieser Welt eben gerade denkt, wenn Menschen so leben, wie man eben gerade so lebt, wenn Menschen nach allen Dingen streben, die eben gerade in sind in dieser Welt, dann ist das Weltlichkeit. Vielleicht denkst du jetzt, na und, was ist denn nun so böse an dieser Welt? Warum ist Weltlichkeit so schlimm? Nun zunächst muss ich sagen, diese Welt ist auch sehr schön. Das wollen wir nicht vergessen. Diese Welt ist auch sehr schön. Und Gott hat uns einen Sinn für Schönheit gegeben. Wir können durchaus unterscheiden zwischen einem Rembrandt-Gemälde und irgendeinem Geklackse. Gott hat uns einen Sinn für Schönheit gegeben. Und wir dürfen diese Welt genießen. Eine schöne Wanderung, ein strahlender Sternenhimmel, wo man vielleicht sogar das Andromeda-Weltall sieht. Oder das Tauchen an einem Korallenriff. Oder ein gutes Essen oder was ich da aufzählen könnte. Das kann etwas Herrliches sein. Das dürfen wir genießen. Das dürfen wir genießen in der Gemeinschaft mit Gott. Darauf kommt es an, dass wir diese Dinge in der Gemeinschaft mit Gott sehen. Es ist etwas Großartiges, Naturwissenschaft zu studieren in der Gemeinschaft mit Gott, die Welt der Atome kennenzulernen in der Gemeinschaft mit Gott. Aber die Bibel berichtet uns auch, dass der Feind Gottes diese Welt eroberte. Seither wird er der Fürst dieser Welt genannt. Wie hat er das geschafft, die Welt zu erobern? Die Bibel sagt es uns, er nahm die Gaben Gottes und bot sie den Menschen an. Er flüsterte ihnen ein, wenn du Leben genießen willst, dann kannst du es am besten ohne Gott und ohne sein Wort. Genieße diese Welt, aber ohne Gott. Und liebe Geschwister, das ist Weltlichkeit. Der Genuss der guten Gaben Gottes, unabhängig von seiner Person und von seinem Wort. Der Teufel nahm die Gaben Gottes und verführte damit die Welt. Ich hörte einmal, wie in Indien Getreide von einem Schiff verladen wurde. Und ein Mann beobachtete das den ganzen Tag lang, wie sich ein paar Arbeiter an diesen Getreidesäcken zu schaffen machten. Am Abend ging dieser Mann hin und sah, wie diese Hafenarbeiter die Aufschrift auf den Säcken überpinselt hatten. Vorher stand drauf: Freundschaftliches Geschenk der USA. Jetzt war zu lesen: Geschenk der UdSSR. Der Inhalt war noch der gleiche geblieben, aber die Aufschrift hatte sich verändert. Seht ihr? Und genau das ist es, was der Teufel tut. Er nimmt die guten Gaben Gottes. Dann verleumdet er Gott und verspricht ein erfülltes Leben durch die Gaben Gottes, aber getrennt vom Geber. Getrennt vom Geber. Das heißt, in der Finsternis, außerhalb der Gemeinschaft mit Gott. Macht er es nicht heute mit uns nach demselben Strickmuster, dass er uns suggeriert, dass er uns unterjubeln will: Genieße diese Welt, aber ohne Gott. Kannst du Gott dafür danken, wenn du Dinge genießt? Alles, was wir tun, ohne dabei Gott zu danken, das ist letztlich Finsternis. Kannst du Gott dafür danken, wenn du dich mit Süßigkeiten vollstopfst, bis dir fast schlecht wird? Ich glaube nicht. Kannst du Gott dafür danken, wenn du dir das fünfte Glas Bier oder das fünfte Glas Wein einschenkst? Für ein Glas kann man durchaus danken, meine ich. Oder zwei, aber irgendwo wird es dann langsam kritisch. Kannst du Gott dafür danken, wenn du die von Gott geschenkte Gabe der Sexualität auf falschem Wege befriedigst? Kannst du Gott dafür danken, wenn du das Materielle, das dir Gott anvertraut hat, mit vollen Händen für irgendeinen Luxus hinauswirfst, aber jeder 20-Mark-Schein für Gottes Sache fällt dir ungeheuer schwer? Und kannst du Gott dafür danken, wenn du deine geistigen und geistlichen Gaben lieber für weltliche Ehre und Selbstverwirklichung einsetzt, als für den Herrn der Herrlichkeit? Liebe Geschwister, das ist Weltlichkeit. Ich musste neulich mal denken: Wie selbstverständlich bringen wir für unsere Firma Opfer, für unseren Betrieb, für unseren Arbeitgeber. Wenn es sein muss, stehen wir um 5 Uhr morgens auf. Wenn es sein muss, arbeiten wir Nachtschicht oder Wochenende und gehen eine ganze Woche auf Dienstreise. Gar kein Problem. Aber wie schwer fällt es uns, wenn es gilt, für den Herrn, der so viel für uns getan hat, ein kleines Opfer in seiner Gemeinde zu bringen. Ich frage mich, ob da bei uns die Prioritäten noch stimmen. Johannes schreibt: Liebt nicht die Welt, liebt den Vater. Liebt den Vater. Wisst ihr, was das für mich bedeutet? Weltlichkeit ist eine Herzenssache. Das hat nichts zu tun mit irgendwelchen äußeren, formalen Dingen. Das ist eine Herzenssache zuerst einmal. Wisst ihr, ich bin in einer Umgebung aufgewachsen, in der mir auf Schritt und Tritt vermittelt wurde: Weltlichkeit, Gesinnung des Fleisches, das ist Tanzen, das ist Rauchen, das ist Bier trinken, das ist ins Lokal gehen, bestimmte Kleidung tragen und sich schminken. Das ist Weltlichkeit. So bin ich aufgewachsen. Und ich glaube, bei manchem von uns war es ebenso. Aber Weltlichkeit ist zunächst einmal eine Herzenssache. Sie begann, als Adam und Eva die guten Gaben Gottes ohne den Geber genießen wollten. Wenn wir heute etwas tun, wo wir Gott bewusst oder unbewusst ausklammern, wo wir ihn nicht dabei haben wollen, dann ist das Weltlichkeit. Das kann diese Dinge betreffen, die ich eben aufgezählt habe. Das können aber auch ganz andere Dinge sein, die vielleicht an sich nicht Sünde sind, aber dann Sünde werden, wenn wir sie ohne Gott praktizieren. Geht es uns heute nicht ähnlich wie dem Volk Israel damals? Viele von uns sind aus der Welt draußen, aber damit ist die Welt nicht unbedingt aus unseren Herzen draußen. Seien wir ehrlich, in jedem von uns, die wir jetzt hier sind, steckt noch ein Stück Weltlichkeit. Vielleicht bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, das mag sein. Auch ich bin nicht gefeit vor Weltlichkeit. Lasst uns einander helfen, ihr zu entfliehen. Aber da ist nun die Frage, Wie können wir Weltlichkeit in unseren Herzen bekämpfen? Man kann das sicherlich auf verschiedene Weise tun. Du kannst zum Beispiel Regeln aufstellen. Aber Regeln sind sehr problematisch. Ich kann dir sagen, entweder brechen Leute die Regeln oder Regeln brechen Leute. Eins von beiden wird passieren, wenn wir Regeln aufstellen. Es gibt aber einen anderen Weg. Stell mir Jesus Christus vor Augen, ihn und wie er gelebt hat und was er getan hat für mich. Und das wird mir wirklich helfen. Aber ich fürchte, dass es viele christliche Leiter gab und gibt, die eher den ersten Weg gehen wollen und Regeln gegen Weltlichkeit aufstellen. Ich weiß von einer konservativen Gemeinde, ich nehme jetzt extra ein Beispiel aus den USA, weit weg, in den Staaten dort drüben, da sind sehr, sehr liebe Geschwister, deren Leitung leider bis heute diesen Weg der Regeln beschreitet. Um zu dieser Gemeinde zu gehören, muss man nicht weniger als 12 Regeln unterschreiben. Ich nenne einmal ein paar davon. 12 Regeln. Kein Fernsehen, kein Kino, keine gewisse Haartracht, immer Kopfbedeckung für die Frau, keine Hose, lange Röcke, keine Krawatte für die Männer. Und noch ein paar. Eine konservative Gemeinde in USA. Wisst ihr, was da passieren kann? Diese Geschwister meinen es sicher sehr, sehr gut. Sie meinen es sehr ernst, ohne Zweifel. Und das hat ganz gewiss auch einen bewahrenden, konservativen Charakter. Aber wisst ihr, was da passieren kann? Dass aufrichtige Christen mit dem Anliegen der Bekämpfung der Weltlichkeit auf diese Weise junge Leute oder Neubekehrte zurück in die Welt treiben. Ist das nicht erschütternd? Letztes Jahr war ich hier in Deutschland in einer Gemeinde, die es ähnlich hält. Wisst ihr, was ich den versammelten Ältesten dort ins Gesicht gesagt habe? Ich habe aufgeschlagen 1. Könige 12, die Geschichte von Rehabeam, der als Nachfolger Salomos an die Macht kam, und er fragte, was soll ich tun mit Israel? Soll ich das Joch leichter machen oder soll ich es schwerer machen? Und die alten, weisen Brüder sagten ihm, mach das Joch leichter. Und die Jungen sagten ihm, mach es schwerer. Dein Vater hat uns mit Peitschen gezüchtigt, züchtige das Volk jetzt mit Skorpionen. Damit meinen er nicht die Tiere mit dem Stachel, sondern das war auch so eine schlimmere Peitsche noch, in die was reingeflochten war. Und Salomo hörte auf die Jungen und züchtigte Israel mit Skorpionen. Und wisst ihr, was die Folge war? Israel teilte sich in zwei Hälften, Nordreich und Südreich. Da, wo das Joch so schwer gemacht wird, wird die Folge sein, es kommt zu einer Spaltung, nicht immer in zwei Hälften. Es gibt eine stille Immigration. Viele verlassen diese Gemeinden, vielleicht viele junge Leute, vielleicht prächtige Leute, die im Herzen den Herrn lieb haben, die aber dieses Joch nicht tragen können. Ich weiß, das ist eine Gratwanderung. Ich will damit jetzt nicht in das andere Horn stoßen und jetzt sagen, dass es keine Ordnungen gibt in der Gemeinde, dass es keine Richtlinien geben kann vom Geist Gottes her für unseren Wandel. Das gibt es sehr wohl, bis auch in äußere Dinge. Aber Regeln in dieser Weise, wie wir es jetzt eben gehört haben, ich weiß nicht, ob das der Weg ist. Paulus schreibt in Vers 3, denn das dem Gesetz Unmögliche, das tat Gott. Dem Gesetz Unmögliche. Das Gesetz konnte uns nicht vor Gott gerecht machen und das Gesetz kann uns auch nicht vor Weltlichkeit bewahren. Weder das Gesetz Gottes noch unsere Gesetze, die wir aufstellen und regeln. Sie können nicht bewahren vor Weltlichkeit. Oh bitte, lasst uns Weltlichkeit nicht mit Regeln bekämpfen wollen. Bitte stell mir den Herrn Jesus vor Augen und zeig mir, warum ich anders leben soll. So geht auch der Apostel Paulus vor. Er hat den Christen in Rom einige Kapitel lang geschrieben, was Gott getan hat. Kapitel 5, Kapitel 6, Kapitel 8, auch schon Kapitel 3. Er beschrieb, was Gott getan hat. Und er zeigte den Christen in Rom und uns, was wir in Christus haben. Und jetzt erst in Römer 8 spricht er die Gesinnung des Fleisches an und die Weltlichkeit, bevor er in Kapitel 12 dann ganz konkret wird und schreibt: Seid nicht gleichförmig dieser Welt. Aber zuerst hat er uns Christus vor Augen gestellt. Und dann kommt die Konsequenz: Seid nicht gleichförmig dieser Welt, wörtlich, nehmt nicht das gleiche Schema an wie diese Welt. Paulus zeigt zuerst, was Gott in Christus für uns getan hat. Und dann sagt er auch, was wir tun sollen. In den Versen 12 bis 14 hier in Römer 8 spricht er davon, dass wir im Geist Sieg haben können über das Fleisch und dass wir uns durch den Geist Gottes führen lassen sollen. Darauf kommen wir, wenn es sein darf, wenn Gott will, in einer späteren Predigt zu sprechen. Denn das dem Gesetz Unmögliche, das tat Gott. Was hat Gott getan, um unser Problem mit Weltlichkeit zu lösen? Er hätte damals die Welt zerstören können. Er hätte den Teufel in seine Schwefelsuppe schmeißen können und er hätte ein neues Universum machen können. Aber überleg mal bitte mit. Dann hätte der Teufel in seinem letzten Atemzug noch sagen können: Aha, Gott, ich hatte doch mehr Anziehungskraft als du. Ich habe deinen Plan kaputt gemacht. Da ging es um Gottes Ehre. Gottes Antwort war aber eine andere. Denn das dem Gesetz Unmögliche, das tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte. Das spricht vom Kreuz. Das war Gottes Antwort auf das Problem, als der Teufel mit den guten Gaben Gottes diese Welt verführt hatte. Gottes Antwort darauf war das Kreuz, der Gekreuzigte. Gottes Mittel, um Menschen aus dem Griff dieser Welt zu entreißen, ist, uns die Herrlichkeit des Gekreuzigten vor Augen zu stellen. Und du fragst, was hat denn dieser für eine Herrlichkeit? Da steht auf der einen Seite der Fürst dieser Welt mit den Gaben Gottes in seiner Hand. Er hat Attraktion. Er lockt und zieht in die Finsternis hinein. Und dort auf der anderen Seite steht nur ein Kreuz, ein Galgen, ein Tötungsinstrument. Und da ist einer angenagelt und er trägt die Dornenkrone und seine Lippen sind aufgeplatzt und Speichel läuft in seinen Bart. Seine Wunden bluten. Welch eine Attraktion hat dieser? Aber ich frage dich heute Morgen, was hat dich mehr angezogen? Was hat dich mehr bereit gemacht, nach dem Willen Gottes zu leben, als dieser, der für dich an ein Kreuz geheftet wurde? Das ist Gottes Mittel gegen Weltlichkeit. Verstehst du? Nicht Regeln. Das ist Gottes Mittel. Schau, da war ein Abraham, Bürger einer Weltstadt, Ur in Chaldäa. Wir wissen heute, dass die Kinder in Ur Logarithmen gelernt haben. Sie hatten eine der größten Bibliotheken der Welt. Sie hatten eine Art Zentralheizung, die vielleicht besser funktionierte wie unsere. Sie hatten fließendes Wasser in ihren Häusern. Ur war eine Weltstadt. Und Abraham verließ diese Stadt angezogen von dem Gott der Herrlichkeit, der ihm erschienen war. Das sagt Stephanus in seiner Rede, Apostelgeschichte 7, Vers 2. Der nennt den tiefsten Grund, warum Abraham ging aus Ur, angezogen von dem Gott der Herrlichkeit, der ihm erschienen war. Und Gott sagte zu Abraham, geh aus deiner Familie und aus deiner Sippe, ich habe ein besseres Land für dich. Was anders hätte Abraham bewegen können? Die Herrlichkeit seiner Heimat, die Herrlichkeit dieser hochstehenden Kultur und Zivilisation zu verlassen. Sie verblasste im Licht der Herrlichkeit des lebendigen Gottes, den er erlebt hatte. Und darum war er bereit, den Rest seines Lebens in einem Zelt zu leben, Heringe einzuhämmern und Heringe rauszuziehen, in einem Zelt zu leben und auf die zukünftige Stadt zu warten. Abraham entfloh der Welt durch die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Ich denke an Mose. Er war am ägyptischen Königshof groß geworden und in allen Wissenschaften der Ägypter unterwiesen. Als Mose lebte, standen die ältesten Pyramiden schon länger als 1000 Jahre. Er hatte eine glänzende Karriere vor sich. Was um alles in der Welt hätte ihn bewegen können, das aufzugeben? Der Hebräerbrief sagt es uns. Und er zog es vor, lieber mit dem Volk Gottes Ungemach zu leiden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens. Hebräer 11. Mose glaubte und erhielt sich an Gott, als sähe er den Unsichtbaren. Und er wurde angezogen von der Herrlichkeit Gottes und von der Schmach des Christus. Das ist Herrlichkeit Gottes. Als unser Herr Jesus zu dem Kreuz hinging, da sagte er, Vater, jetzt habe ich dich verherrlicht. Als er drauf und dran war am Abend vor der Kreuzigung, im Schatten des Kreuzes, betet der Vater, jetzt habe ich dich verherrlicht. Und der Fürst dieser Welt ist gerichtet. Wie wurde der Fürst gerichtet? Wie wurde die Attraktion des Fürstes dieser Welt besiegt? Durch das Kreuz und die Herrlichkeit des Gekreuzigten. Johannes Kapitel 12. Und ich möchte noch ein letztes neutestamentliches Beispiel erwähnen. Da war Saulus von Tarsus, ein persönlich absolut integerer jüdischer Theologe, ein Pharisäer, der Saubermann des Hohen Rates, strotzend vor Gerechtigkeit, mit einer glänzend weißen Weste. Doch dann begegnet ihm Christus vor Damaskus. Und er sah ein Licht, er beschreibt es selbst. Er sah in der Gluthitze des Orients ein Licht, das den Glanz der Sonne übertraf. Das war die Herrlichkeit Jesu Christi, des Gekreuzigten und Auferstandenen. Nichts in der Welt hätte Paulus herausziehen können aus seinem bisherigen Leben. Er war überzeugt davon, es gibt kein besseres Leben. Er war überzeugt, dass er die richtige Religion hat, die beste auf dieser Erde. Er war überzeugt, dass er vor Gott gut dasteht. Und da musste dieses helle Licht der Gerechtigkeit Jesu Christi in sein Herz hineinscheinen. Und das übertraf den Glanz der Sonne. Und fortan war dieser Mann ergriffen von Christus. Und er hatte nur eine Passion, Christus den Gekreuzigten zu verkündigen. Und sein Leben war geprägt von Gottseligkeit. Mir ist es aufgefallen, Paulus schreibt am Ende seines Lebens viel von der Gottseligkeit. Was heißt Gottseligkeit? Es gibt Gottseligkeit und es gibt Weltseligkeit, Weltlichkeit. Was heißt Gottseligkeit? Wir müssen diesen Begriff erklären, es ist sonst nur eine Hülse, die wir nicht verstehen, die wir nicht verdauen können. Was heißt Gottseligkeit? Schau, wenn du nur noch Gott hättest, du verlierst deinen Partner, du verlierst dein Haus, es brennt ab, und du verlierst deine Arbeitsstelle, und du hättest nur noch deine Beziehung mit Gott, wäre das genug für dich? dann hast du Gottseligkeit. Wäre das genug für dich? Wie der Psalmist sagt, wenn ich nur dich habe, frage ich nichts nach Himmel und Erde. Das ist Gottseligkeit. Wärst du dann zufrieden? Aber Gottseligkeit hat noch eine andere Seite. Gottseligkeit ist ein Leben, das Gott mit Freude beobachtet, wie du in der Wahrheit wandelst. Das ist Gottseligkeit, biblisch erklärt. Zwei Seiten. Wenn du selig bist in Gott, wenn er dir alles bedeutet, und wenn Gott selig ist und Freude hat an dir. Ein Leben in Gottseligkeit. Ich bin zufrieden mit Gott. Gott ist zufrieden mit mir. Das ist ein Stück Himmel auf Erden. Und Paulus, als er Christus so kennengelernt hatte, da schrieb er von der Gottseligkeit. Und im Philipperbrief, als er schon die Hinrichtung vor Augen hat, kann er sagen, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Ein Mensch, ein Weltmensch, der nur diese Welt kennt, nur vordergründig im Diesseits lebt, in diesem materiellen, vergänglichen, der muss sagen, die Welt ist mein Leben und Sterben ist mein Verlust. Denn die Welt muss ich loslassen, wenn ich hier die Augen schließe. Die Welt ist mein Leben, ich bin weltselig und Sterben ist mein Verlust. Ich glaube, einige unter uns müssten das ehrlicherweise heute Morgen noch sagen. Die Welt ist mein Leben. Aber Paulus konnte sagen, Christus ist mein Leben und darum ist Sterben mein Gewinn. Ihn habe ich hier schon als die Sonne meines Lebens und ich werde ihn dort noch viel intensiver haben. Sterben ist mein Gewinn. Ich muss schließen. Jetzt können wir uns aussuchen, welchen Weg wir gehen wollen. Den Weg der Weltseligkeit, der Weltlichkeit, dass wir meinen, wir müssten noch so ein bisschen was rauskitzeln aus diesen paar Jahren und dass wir meinen, wir müssten Dinge außerhalb der Gemeinschaft mit Gott leben und genießen, das ist Weltlichkeit. Oder dass wir erkennen die Herrlichkeit Jesu Christi. Und die Herrlichkeit des lebendigen Gottes, der unendlich viel mehr hat für uns als diese vergängliche Welt, der unser Leben hier schon reich macht und dort eine Ewigkeit für uns hat, dass uns doch die Wahl leicht fallen möchte, trotz mancher Beschwerlichkeiten auf dem Weg der Nachfolge. Lass uns zusammen aufstehen und beten. Herr, unser Gott, wir danken dir, dass wir jetzt in dein Licht und in deine Gegenwart hineingestellt sind. Und danke, Herr, dass du mich und jeden von uns am allerbesten kennst. Und wir müssen dir bekennen, Herr, dass die Welt, in der wir leben, eine große Attraktion auf uns ausübt, dass sie wirklich Anziehungskraft hat auf uns, auch auf uns, die wir vielleicht schon jahrelang dich kennen und mit dir leben. Herr, wir haben gesehen, dass es nur einen Weg gibt, nur eine Attraktion, die noch größer ist. Nicht die Regeln, die wir aufstellen, sondern deine Herrlichkeit und die Herrlichkeit des Gekreuzigten und Auferstandenen. Es ist meine Bitte heute Morgen für mich und für jeden von uns, Herr, dass wir deine Herrlichkeit, deine Größe, deine Schönheit, deine Vollkommenheit noch viel mehr erkennen möchten, noch tiefer in deine Gemeinschaft hineinkommen. Nur so werden wir gelöst von dieser Welt. Herr, lass das Feuer der Jesusliebe heller in unseren Herzen brennen als das Feuer der Weltliebe. Herr, zieh uns hin zu dir, auch heute Morgen durch dein Wort. Amen.